Seit etwas mehr als 20 Jahren sind wir in den Llanos de Mojos aktiv. Also genauer gesagt ab 1999, da haben wir die ersten Grabungen durchgeführt an einem der Siedlungsplätze. Und damals aber noch nicht genau wissend, auf was es hinauslaufen würde am Ende. Also die Sachen, die jetzt da präsentiert worden sind in dem Nature-Artikel, das ist eine ganz, ganz, also ein i-Tüpfelchen sozusagen auf eine lange, lange Forschung, die in weiten Teilen eine sehr traditionelle archäologische war und jetzt eben die Möglichkeiten der neuen Technologie genutzt hat und ein komplett neues Bild dadurch, eine neue Sichtweise auf die Kultur, die wir die ganzen letzten 20 Jahre erforscht haben, eben ermöglicht.
Wunderbar, ja, vielen Dank für diese Einführung. Das heißt, in diesem Gebiet, Sie haben eben schon kurz vor dem Interview gesagt, das ist eigentlich kein Regenwald, aber man spricht schon vom Amazonas. Da sind Sie schon vor vielen Jahren, glaube ich, auf erste Hinweise gestoßen, dass es dort eben urbane Siedlungen gibt. Und wie ist denn jetzt so der neueste Stand oder sozusagen was genau haben Sie da eigentlich vor sich?
Ja, also es war ein langwieriger Prozess. Und der hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Vegetation dort sehr dicht ist. Wenn man sich an so einen Fundort dort stellt, ist es ungefähr so, als wenn man hier im Wald anfangen würde zu arbeiten. Man würde wenig sehen vor lauter Bäumen, die dort halt sind. Und die Vegetation dort ist deutlich dichter noch als bei uns. Insofern haben wir nicht von Anfang an gewusst, dass wir uns in einem Umfeld von urbanen, ja, also von Siedlungen einem urbanen Ausmaßes bewegen, sondern wir haben halt eben nur Siedlungen gesehen, genau wie unsere Vorgänger auch. Und das ist eben das Spannende an dieser LiDAR-Befliegung, die wir jetzt machen konnten. Also das ist ein System, das angebracht wird am Hubschrauber. Kann man auch an Drohnen anbringen, aber wir haben es mit dem Hubschrauber gemacht und das ist wie so ein Laserimpuls. Also da werden pro Sekunde mehrere Tausende von Laserimpulsen auf die Erdoberfläche geschickt, die reflektieren dann unterschiedlich, je nachdem, ob der Laserstrahl auf Vegetation oder auf den Erdboden trifft. Und man kann dann also zwischen ersten, zweiten und dritten Impuls oder Return, also was zurückgesendet wird, unterscheiden. Und das ermöglicht es uns dann später, die Daten zu bereinigen in der Hinsicht, dass man praktisch digital Bäume fällt. Und damit bekommt man am Ende die Erdoberfläche, die nackte Erdoberfläche. Und auf der sehen wir dann eben alles, was obertägig an Resten archäologischer Kulturen sichtbar wäre, wenn die Vegetation nicht steht. Also jetzt dadurch eben sichtbar gemacht. Und da hat sich dann plötzlich gezeigt, dass wir unglaublich große Siedlungen haben, die also, ja, die größte, die wir da haben, entspricht dem, was Bonn an Siedlungsfläche im 17. Jahrhundert hatte. Also das ist schon ein enormes Ausmaß und dass Bonn eine Stadt war, bezweifelt keiner, auch im Mittelalter nicht. Und ich denke, insofern kann man durchaus auch für diesen Ort Cotoca, der eben der größte bislang bekannte Fundort der Casarabe-Kultur ist, durchaus von einem Urbanismus, einem städtischen Zentrum sprechen.
Wow. Und Sie haben es gerade schon gesagt, die Kasarabe, kann man was über die zeitliche Dimension sagen? Also wann war das und vielleicht auch ein bisschen auf die
Ja.
Lebensweise schließen?
Ja, also da haben wir natürlich das Glück, dass wir auf diese lange Forschung vorher zurückgreifen können. Wir haben, als wir anfingen, ja, mehr oder weniger noch eine weiße Karte vorgefunden, aber wir haben dann eine Chronologie erstellt. Also wir haben Keramikanalysen durchgeführt aus der ganzen gesamten Sequenz der Besiedlung dieser Bauten, dieser Städte und können jetzt sagen, dass die Kultur zwischen 500 bis 1400 nach Christus datiert. Und ja, aufgrund der jetzigen Ergebnisse können wir sagen, dass in vielen dieser Siedlungen sicherlich mehrere tausend Menschen gelebt haben, zumindest in den Fundorten der ersten Kategorie. Und diese Menschen haben sicherlich hauptsächlich von Landwirtschaft gelebt. Also es wurde Mais auf jeden Fall angebaut, sicherlich auch viele andere Kulturpflanzen. Da sicherlich die Nahrung ergänzt wie in ganz Amazonien, Großamazonien, im großen geografischen Raum durch Palmfrüchte, die einen sehr hohen Nährwert haben, viele zumindest von ihnen. Und dann hat man natürlich gejagt. Und da haben wir auch viele Reste gefunden von Knochen, Tierknochen, darunter sehr, sehr viele Hirscharten, scheint das beliebteste Nahrungsmittel gewesen zu sein. Ganz anders, als man jetzt mit Amazonien sofort sagen würde, ja, Fisch war sicherlich die hauptsächliche Ernährung. Nein, es waren also dort durchaus Säugetiere, Landsäugetiere. Und Fisch spielte auch eine gewisse Rolle, aber eine untergeordnete. Und ja, aufgrund der Art der Siedlung, der Anlage, der Systematik, der Planung, die wir in den Karten, die wir jetzt haben, erkennen können, kann man schon sagen, dass die Menschen in einer sicherlich sehr stark hierarchisch geordneten Gesellschaft gelebt haben. Denn die Planung, die dahinter steckt, ist eben kein Zufall, sondern es ist etwas, was eine Elite sich erdenkt und anordnet, dass sie durchgeführt wird. Zumindest, wenn man so die Parallelen in der Geschichte sich anguckt, kann man eigentlich davon ausgehen. Ich wurde neulich gefragt, ob man sich das nicht auch bei einer egalitär ausgerichteten Gesellschaft vorstellen kann. Das kann man sicherlich auch, aber wahrscheinlicher ist durchaus, dass es schon sehr stark hierarchisch gegliedert war, die Kultur.
Und war zu dieser Zeit die Vegetation dieselbe?
Das ist eine schwierige Frage. Es gibt da einige was Proxies, also einige Annäherungswerte. Eine davon wäre eine Zunahme oder Abnahme von Holzkohle in den Sedimenten von Seen oder so weiter. Also in der Umgebung sind eine ganze Reihe von solchen paläoökologischen Studien durchgeführt worden. Sie haben eigentlich keine großen Veränderungen gezeigt, die sich in Verbindung bringen ließen mit dem Beginn oder dem Ende der Kassarabe-Kultur. Insofern gehen wir erstmal davon aus, dass zumindest die Vegetation in der Gegend und auch die Aktivitäten der Menschen keinen großen Einfluss in der Hinsicht gehabt hat, dass jetzt große Landstriche bewusst abgeholzt oder abgebrannt worden sind. Da wir es aber eh mit einer Savannenkultur oder Savannenlandschaft zu tun haben, können die Unterschiede auch ganz anderer Art gewesen sein, als dass man schon durchaus eine freie Fläche hatte, damit also gar nicht mehr so viel abbrennen musste, der Impact aber trotzdem recht groß gewesen sein könnte. Ja. Da fehlen uns jetzt noch feinere Daten, die es uns ermöglichen würde, zu sagen, gut, das war ein bisschen feucht, das war ein bisschen trockener, was jetzt also auch das ausgelöst hat, weshalb die Leute sich dort angesiedelt haben. Ja. Wir haben das große Problem, oder ist eigentlich mehr fast wie ein Phänomen, dass wir archäologische Reste, die vor dieser Kultur datieren, bisher überhaupt noch nicht gefunden haben. Ja, also wir haben dann eine große Lücke von über 2000 Jahren und dann kommen ganz, ganz frühe Sachen, aber da irgendwie ist eine große Lücke in dem im archäologischen Fundmaterial, in dem, was erhalten ist oder was bislang gefunden ist und was wir uns noch nicht erklären können.
Ja, vielen Dank, sehr interessant. Ich glaube, eine Sache, die ich noch interessant fand, womit auch dieser Artikel in La Nación, den ich gelesen habe, aus Argentinien endete, war, dass es auch wie so eine Art Aquäduktsystem, also Bewässerungsanlagen dort gab. Vielleicht können Sie dazu noch was sagen.
Ja, also die Umwandlung der Landschaft, das ist ein Kollege, Clark Erickson, der hat das mal die Domestikation der Landschaft genannt, die diese Kulturen, das auch die verschiedenen Kulturen der Llanos de Moros in einem hohen Maße durchgeführt haben, das ist wirklich beeindruckend. Und dazu gehören Dammwege, also wirklich ja, 1 Meter oder 2 Meter hoch auf einem Damm angelegte Wege, die über Kilometer hinweg schnurgerade durch die Savanne verlaufen und daneben meistens Kanäle. Und es gibt natürlich auch separat einfach Kanäle, wobei man, wenn man diese Kombination hat, sicherlich daran denken kann, dass in der Regenzeit dann die Kanäle besser mit Wasser gefüllt waren und man konnte Boote direkt dann von einem Fundort zum anderen da durch die Kanäle navigieren und in der Trockenzeit benutzte man dann sehr wahrscheinlich die Dämme. Ob das auch dazu gedient hat, dass man zum Beispiel Bewässerung durchgeführt hat von den Flächen in den Savannen, wo sicherlich die Landwirtschaft ja stattgefunden hat, das können wir im Moment noch nicht sagen, aber es spricht schon das eine oder andere Indiz dafür. Aber die Datenlage ist da noch ein bisschen kompliziert, dass man da wirklich was sagen könnte.
Okay, ja, vielen Dank. Wir sind ja, habe ich schon erwähnt, als Nachrichtenpool Lateinamerika auch immer so ein bisschen an der heutigen Lage und der aktuellen politischen Situation interessiert. Können Sie was dazu sagen, wie Sie dort oder auch Ihre Forschung im Land bisher so gelesen wurde oder wie Sie auch das, wie das Interesse ist? Und oder arbeiten Sie zusammen mit wahrscheinlich ja auch, ich denke, Sie arbeiten bestimmt zusammen mit irgendwelchen Organisationen und Menschen vor Ort. Vielleicht können Sie dazu noch was sagen.
Mit Menschen vor Ort natürlich, mit Organisationen, hauptsächlich mit dem bolivianischen, mit der bolivianischen Denkmalschutzbehörde, mit der Universität in La Paz, wo die meisten Studenten herkommen, die bei uns im Projekt gearbeitet haben. Indigene Gruppen sind bei uns in dem Projekt insofern integriert gewesen, dass einzelne Vertreter dieser Gruppen teilgenommen haben. Es ist so, dass der Ort, der, nachdem wir auch die Kultur benannt haben, Casarabe, ist ein kleiner Ort in der Gegend, also 50 Kilometer östlich von Trinidad, der Departementshauptstadt. Dort leben Vertreter sehr unterschiedlicher Gruppen. Und es ist also nicht so, dass man dort eine geschlossene ethnische Gruppe hätte, sondern es sind sehr, sehr, sehr dispers. Und insofern ist es dann auch schwierig, einen Vertreter zu haben oder einen Ansprechpartner dort. Aber alle Arbeiter, die wir während der Grabung beschäftigt haben, kamen aus Casarabe, sodass also die Bevölkerung dort vor Ort immer bestens informiert war über das, was dort passiert ist. Und wir hatten, ehrlich gesagt, wir haben hervorragende Leute gehabt und sehr, sehr guten Draht zu den Arbeitern. Insofern, ja, ist das in der Hinsicht sehr, sehr gut gelaufen. Dass es im Land nicht unbedingt so wahrgenommen wird, liegt eher daran, dass es Sie kennen Argentinien, das Beispiel, in Bolivien ist es vielleicht noch ein bisschen härter. Also der Hochland und das Tiefland sind zwei Welten. Und in die Regierung und die Mass, das ist halt eine Hochlandgruppe. Ja, also Aymara, Quechua im Hochland haben mit den Indianern und das wird auch so gesehen, des Tieflandes nichts zu tun, aber auch wirklich nichts. Da sind wir sehr postkolonial eingestellt, wenn man das so sagen will, gegenüber den Vorteilen, die in der Mehrheit der Hochlandbevölkerung gegenüber den indigenen Vertretern des Tieflandes existieren. Das ist erschreckend in vielen Bereichen für uns. Das ist etwas, was aber auch lateinamerikaweit sicherlich ein Phänomen ist. Das ist einmal das Stadt-Band-Gefälle, ja, dass also Städter, es müssen noch nicht mal weise sein, aber jemand, der aus der Stadt kommt und aufs Land geht, sich sehr hochherrschaftlich verhält und die anderen wie Peones behandelt, also wie seine Leibeigenen früher. Und insofern ist natürlich jemand, der Archäologie im Tiefland in dieser Region betreibt, für die meisten Bolivianer relativ uninteressant. Weil was kann man da schon finden? Ja, also Bolivien hat halt Tiwanaku als das Vorzeige archäologische Kulturmodell, auf das sich ja auch die Nationenbildung mehr oder weniger jetzt rekurriert. Evo Morales hat nicht umsonst die Riten dann Tiwanaku vollzogen, da seine Amtseinführung und so weiter. Das ist also die Referenz, die archäologische. Und das, was im Tiefland stattgefunden hat, ist leider für viele uninteressant. Ich hoffe, dass ich das jetzt mit dem Artikel, der ja in Südamerika viel größere Wellen geschlagen hat als hier, etwas ändern wird. Und dass man dann auch sieht, dass, was ja das Problem eigentlich aller, die in Amazonien in den letzten Jahrzehnten gearbeitet haben, immer gewesen ist, dass man ja so als jetzt das Gebiet als zweite Klasse Region bezeichnet hat oder betrachtet hat gegenüber dem, was halt die Anden oder die Küstenregion von Peru zum Beispiel oder Ecuador zu bieten haben. Und da zeigt es sich eben, okay, wir haben Siedlungen, die können durchaus mithalten mit dem, was im Andenraum passiert ist. Und ich bin ziemlich sicher, dass da noch das ein oder andere kommt und dass ich dann vielleicht in den Handbücher über südamerikanische Archäologie nicht weiterhin 25 Artikel über den Andenraum und eins über Amazonien, sondern vielleicht ein bisschen mehr Gleichgewicht sich dann herstellt.